Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Ich muss sagen, ich bin ganz berührt davon, wie Gott so den roten Faden zieht in diesem Gottesdienst. Ich weiß, ich werde in der Predigt ganz viel nicht aufgreifen können, was heute Morgen schon passiert ist. Ob es im Lobpreis war, die Impulse, die kamen, oder Zeugnisse und Geschichten, die geteilt wurden. Also dieser rote Faden von Familie, der sich durchzieht. Dass wir als Kirche eine Familie sind. Und dass das auch Teil der Predigt ist, das war nicht abgesprochen. Aber ich glaube, dass Gott durch diesen Gottesdienst auch zu dir sprechen will, wie wichtig Familie und dass wir als Leib, als Familie sind. Ich will zu Beginn beten, Jesus, ich danke dir, dass du uns als Familie zusammengerufen hast, dass wir ein Leib sein dürfen vor dir. Und ich danke dir, dass es nicht bedeutet, dass wir allein in Kampf kämpfen müssen, sondern dass wir als Familie da sind, uns unterstützen können. Ich bete, dass du unsere Herzen aufmachst heute Morgen, dass die Botschaft leicht in unser Herz kommt, dass wir es verstehen und dass wir es auch leben können in unserem Alltag. Ganz praktisch. Amen. Amen. Ich habe eine Frage an euch. Bitte nicht erschrecken, auch nicht in den Taschen rumwühlen. Ich will euch fragen, ob ihr diesen Sound vielleicht kennt. Danke. Danke. Für die, die es noch nicht kennen, das ist ein Wecker-Klingelton. Ein Wecker von einem Handy. Und ich muss sagen, das ist das nervigste Geräusch morgens, oder? Es erinnert dich jedes Mal daran, dein Schlaf ist vorbei, deine Pause ist rum, dein Alltag wartet auf dich, der Stress, der kommt. Und wisst ihr, der Wecker, den interessiert es gar nicht, ob ich bereit bin, geweckt zu werden. Der kennt meine Situation gar nicht, der weiß gar nicht, ob ich schon an meinem Limit bin oder nicht. Und er klingelt. Und du hast dann die Möglichkeit, an deinem Handy auf Schlummern zu klicken. Ja, ich brauche noch ein bisschen länger. Oder aber du weißt genau, dein Alltag wartet auf dich. Du musst jetzt aufstehen. Du schaust auf dein Handy, ist voller Nachrichten. Dein E-Mail-Postfach ist voll. Du weißt, was auf den Job auf dich wartet. Du musst deine Familie noch vorbereiten für die Schule, also die Kinder für die Schule, für den Kindergarten. Du musst dich auf den Weg machen. Und du weißt ganz genau, zu Hause wartet ja noch der Haushalt auf dich. Du musst ja noch putzen, Wäsche waschen, kochen. Und dann sind ja noch die ganzen To-Dos da von den letzten Wochen, die du aufgeschoben hast, die auf dich warten. So, dein Alltag ist voll und du stehst auf, gehst in deinen Alltag hinein, kommst von der Arbeit zurück oder von der Schule, Uni und bist noch nicht fertig. Vielleicht lässt du dich kurz aufs Sofa, kurz eine Pause einlegen, dann musst du schon wieder weiter kochen, was vorbereiten, Hausaufgaben machen. Und du kommst gar nicht so wirklich zur Ruhe. Vielleicht verbringst du noch ein bisschen Zeit mit deiner Familie. Aber schnell wird klar, du bist an deinem Limit. Der Alltag übermannt dich. Und der Tag ist vorbei irgendwann. Du gehst schlafen und es geht wieder von vorne los. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und irgendwo zwischen den Terminen und Verpflichtungen und den Verantwortungen versuchen wir noch irgendwo das Christsein reinzuquetschen. Vielleicht hast du es noch geschafft, morgens Bibel zu lesen, auf dem Weg zur Arbeit zu beten oder noch hierher zum Gottesdienst geschafft. Aber irgendwie ist dieses Gefühl da, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch mir manchmal nur so geht, aber dieses Christsein irgendwie reinquetschen zu müssen in To-Dos, in Termine. Und da stellt sich die Frage, wie haben die ersten Christen das eigentlich gemacht? Denn lasst mich euch eines sagen, ihr Alltag war noch viel voller als unserer. Er war noch viel stressiger und viel unsicherer als unserer. Es waren Leute, die Handwerker waren. Zimmerleute, Steinmetze, Töpfer, Schmiede, Zeltmacher, die mit dem Werkzeug durch die Stadt gelaufen sind in der Hoffnung, vielleicht bekommen sie einen Auftrag, den sie erfüllen können. Hoffentlich reicht das Werkzeug, was ich mit mir habe, um den Auftrag zu erfüllen. Und hoffentlich reicht das Geld, was ich am Ende des Tages habe, um meine Brötchen zu kaufen. Es waren Händler, die jeden Tag mit der Ware auf den Markt gingen, die verhandeln mussten, die Angebote, Rabatte ausschlagen mussten, mit den Leuten in Kontakt treten mussten, sich laut stark machen mussten, kommunizieren mussten, um irgendwie an Geld zu kommen, damit auch sie irgendwie durch die Runden kommen. Sie waren Fischer, die jeden Morgen früh rausgefahren sind mit dem Boot, die Netze ausgeworfen haben, um Fische zu fangen. Es kann sein, dass das Netz vielleicht nicht geflickt war, dass sie vielleicht Unglück hatten, vielleicht hatten sie eine Pechsträhne. Es gab keine Garantie, dass sie einen Fisch bekommen und wenn, es sortieren, sie mussten ihn verkaufen, an den Händler bringen, sie mussten ihre Netze flicken, sie hatten richtig viel Arbeit. Und dann gab es noch Bauern, Landarbeiter und Tagelöhner, die ja auch abhängig waren von der Saison. Sie können ja nicht ständig irgendwas anbauen oder ernten und verkaufen. Es gab Zeiten, da hatten sie gar nichts und mussten davon leben, von dem, was sie gespart hatten. Überhaupt keine Sicherheit in ihrem Alltag. Oder Tagelöhner, die ja durch die Straßen laufen in der Hoffnung, vielleicht kann ich irgendwo bei einem Job mitmachen und ein bisschen Geld bekommen. Jeden Tag aufs Neue das Risiko eingehen. Vielleicht gibt es heute Geld. Vielleicht bekomme ich heute mein Brot. Und es gab auch Sklaven. Sklaven, die Christen geworden sind, natürlich noch stärker gebunden waren an den Hausherrn, die auch gar nicht so frei waren, irgendwas entscheiden zu können. Wie haben die das gelebt, das Christsein? Wir lesen ja in der Bibel ganz oft darüber und wir springen da mitten rein, denn das Thema heute ist miteinander im Alltag. Miteinander im Alltag. Wir springen rein in Apostelgeschichte 2, 42. Wir befinden uns an der Stelle, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, Petrus seine Predigt gehalten hat und 3000 Menschen zusammenkamen in die Kirche. Da steigen wir ein. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle Gläubiggewordenen waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich oder alltäglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachten zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Und der entscheidende Punkt auf die Frage, wie haben sie das gemacht, den will ich direkt vorwegnehmen. Weil auf den Punkt will ich alles aufbauen. Es ging nur gemeinsam. Es ging nur miteinander, es ging nur in Gemeinschaft. Und das Wort verharren, was wir gelesen haben, das bestätigt und verstärkt das Ganze umso mehr. Wir hatten es vor 2 Wochen schon mal darüber gehabt, als ich über das Abendmahl gepredigt habe, da habe ich auch über diese Stelle gepredigt. Aber ich will es nochmal aufgreifen, dieses Wort verharren meint nicht das Gleiche wie bleiben, was wir in anderen Stellen lesen, bleibt in mir. Das meint ja was Neutrales, was Wartendes, aber hier meint verharren, was aktiv, trotz Widerstand halte ich an etwas fest. In meinem schwierigen Alltag bleibe ich trotzdem dran. Ich mache Sport, auch wenn ich mich gerade nicht danach fühle. Verharren, aktiv einen Schritt dafür tun. Und ihr Lieben, in diesem Wort steckt auch schon eine Predigt an sich drin, nämlich dieses Wort, was hier beschrieben wird, täglich verharrten sie einmütig, es wird nur verwendet im Kontext von Gemeinschaft. Du bist gar nicht dafür gedacht und gemacht, alleine deine Herausforderungen zu tragen. Es ist nicht dein Job. Klar haben wir so Verantwortungen, jeder hat mehr oder weniger, aber grundsätzlich die Herausforderungen, die kommen, die Winde und Stürme, es wäre krankmachend, wenn ich sage, ich schaffe das alleine durch. Ich brauche niemanden an meiner Seite. Irgendwie werde ich das packen. Das ist nicht gedacht. Dieser Begriff kommt immer im Kontext von Gemeinschaft vor. Und ich will auch noch nicht zu schnell zum nächsten Punkt springen. Ich will noch ein bisschen darauf verharren, auf diesem Punkt von Gemeinschaft, um zu zeigen, wie wichtig sie ist. Ich habe ein paar Bibelstellen mitgebracht, und ihr werdet sie hier vorne so verkürzt sehen, aber ich werde sie trotzdem im Kontext vorlesen. Ich fange an mit Hebräer 10, 24. Lasst euch darauf ein. Auf was sollen wir uns einlassen? Dass wir einander anspornen zur Liebe und zu guten Taten. Ja, wir sollen einander ermutigen. Einander anspornen zur Liebe und ermutigen. Ja, hör nicht auf zu lieben. Da, wo es schwierig ist, bleib dran. Wir sollen es einander tun. Da gibt es kein von oben herab. Es reicht, wenn ich einmal sonntags eine Predigt höre, er zu mir und fertig. Nein, wir sollen es einander ständig ermutigen. Wir wollen die Versammlung der Gemeinde nicht verlassen, wie es bei einigen üblich geworden ist, sondern einander mit Zuspruch beistehen. Kolosser 3, Vers 12. So bekleidet euch nun als von Gott auserwählte Heilige, hier meint es Charaktereigenschaften, mit Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld. Und dann ertragt euch gegenseitig. Okay, scheinbar ist es gar nicht so einfach, vielleicht immer miteinander zusammen unterwegs zu sein. Aber Paulus ermutigt, weicht nicht aus, wählt nicht den einfachen Weg, sondern ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer von euch etwas vorzuwerfen hat, wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Über all dem vergesst aber die Liebe nicht, denn darin besteht das Band der Vollkommenheit. Spannend. Und der Friede Christi regiere in euren Herzen. Zum Frieden seid ihr berufen, als Glieder des einen Leibes. Wir sind berufen als Teil etwas Größerem, als Teil von Familie, von Kirche. Und dafür sollt ihr dankbar sein. Weiter steht da, das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum unter euch. Unter euch allen. Nicht nur unter denen, die vorne predigen. Unter euch allen. Lehrt und ermahnt einander. Gegenseitig. In aller Weisheit singt Gott von der Gnade erfüllt in euren Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder. Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last. Habe ich vorhin kurz angesprochen. Du bist nicht dafür gemacht, deine Last alleine zu tragen. Einer trage sie vom anderen. Und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Okay, spannende, gewichtige Worte. Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Wo zwei oder drei versammelt sind. Nicht, wo ich alleine bin. Klar ist Gott dann auch da. Aber das große Ziel ist, dass wir zusammen als Familie unterwegs sind in unserem Alltag. Prediger 4, 9 bis 12. Zwei sind besser dran als ein Einzelner. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Und auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Wie soll dir warm werden, wenn du allein unterwegs bist? Ganz einfache Frage. Eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Sprüche 27, 17. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Woran werden wir geschärft? Werde ich an einem Stück Feder geschärft, am Wasser werde ich geschärft oder wenn ich Holz hacke, werde ich geschärft? Irgendwie? Nein, es braucht einen richtig Widerstand. Es braucht was richtig Festes, damit ich geschärft werde. Leute, das kann ein Prozess sein, der wehtut, aber wir sollen ja einander ertragen und einander vergeben und das Ganze in Liebe. Das ist nicht, Kirche ist nicht einfach nur, ich komme hin, lasse mich berieseln und gehe in meinen Alltag hinein und alles ist gut. Hey, Kirche ist alltäglich, einander schärfen zu lassen. Nicht, damit ich fertig gemacht werde und auch nicht, damit ich den anderen fertig mache, sondern damit wir einander stärken und schärfen. Erster Thessalonicher 5, Vers 11, redet einander zu und richtet euch gegenseitig auf. Jakobus 15, 16, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Auch beten, füreinander da sein, unsere Sünden bekennen voreinander, die Wahrheit rauslassen. Römer 15, Vers 14, ich bin davon überzeugt, liebe Freunde, dass ihr genügend Güte und Erkenntnis habt, um euch gegenseitig helfen und ermutigen zu können. Und der letzte Vers, 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander, und hier geht es jetzt um Geistesgaben, selbst in dieser Ebene, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wozu haben wir die Geistesgaben? Für dieses größere Ziel, einander zu dienen. Hey, das ist so wichtig, Leute. Einander zu dienen. Wir können das nicht vernachlässigen. Weil das, was hier in den Bibelstellen deutlich wird, ist eine Sache. Diese Treffen unter der Woche, ob es jetzt Kleingruppe ist, eine Zweierschaft, Mentoring, Familie, die es zusammenlebt, ist kein nice to have. Es ist kein, wenn ich mal Platz in meinem Kalender frei bekomme, dann komme ich vielleicht mal in die Kleingruppe. Es ist kein cooles Add-on. Die Gruppen sind Kirche. Familie ist Kirche. Zweierschaft ist Kirche und Kleingruppe ist Kirche. Ich meine, an 6 von 7 Tagen trafen sie sich in ihren Häusern. Und Gott tat täglich hinzu. Er hat nicht einmal die Woche, also in ihrer großen Versammlung, hat ein paar Leute hinzugefügt, sondern täglich. Da, wo die Menschen in ihren Häusern waren, hat er hinzugefügt. Und es wurden mehr und mehr. Und Lieben, deswegen mache ich mir Sorgen um manche, die sagen, es geht nur Gott und mich etwas an. Die sich zu Hause im stillen Kämmerlein verstecken und eine schöne Zeit mit Gott haben, aber einen Struggle haben, in Beziehung zu treten zu anderen Menschen. Die so leidenschaftlich brennen für Gott, aber die Beziehung zu anderen meiden, die keine Freunde haben, die sie schärfen in ihrem Glauben. Ich mache mir Sorgen um diejenigen, die keine Kleingruppe haben, keinen Mentor, keine Zweierschaft, die niemanden haben, der mal drüber schauen kann. Wir haben die Bibelstellen gelesen, wie wichtig das ist, das zusammen zu tun, weil es hört sich so schnell so heilig an und so richtig an. Ja, da ist nur Gott und ich. Ich brauche niemanden als Gott allein. Es hört sich auch so schnell so richtig an. Aber soll ich euch was sagen? Als Gott die Erde geschaffen hat und Adam da war, alles war fertig. Die Erde war fertig, die Tiere, die Pflanzen, der Himmel, Gott und Adam, die Gemeinschaft war perfekt. Er hat kein Wort mehr gebraucht, keine Bibel, dass er mal Erkenntnis braucht. Wer war Gott nochmal? Sie waren zusammen, gingen zusammen durch den Garten. Und trotzdem hat Gott dazu gesagt, das ist schlecht. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und schafft Eva. Du bist nicht dafür gedacht, nur alleine Zeit mit Gott zu verbringen. Es gibt Momente, da ist es auch richtig und wichtig. Ich will das nicht falsch sprechen, aber ich will dich warnen. Wenn du nur alleine bleibst, dann ist das nicht gut. Dann ist das nicht gut. Vielleicht zeigt uns diese Stelle wirklich, dass es echt wichtig ist, nicht alleine Gott kennenzulernen, nicht alleine die ganze Schrift auswendig zu können, nicht alleine Gott anzubeten, sondern dass wir das miteinander tun, aneinander tun, dass wir einander ermutigen, füreinander beten, die Hände auflegen und auch einander ertragen. Vielleicht denkst du jetzt, Alex, es ist schön, deine Theorie, aber wenn ich in meine Kleingruppe reinschaue, da sind ein paar Leute dabei, die finde ich echt komisch. Hast du mal mit denen geredet, Alex? Du weißt doch gar nicht, was ich durchmache. Ich will dich eine Sache fragen. Meinst du wirklich, dass du daran wachsen wirst, wenn du dich nur mit Menschen umgibst, die deiner Meinung sind? Wirst du wirklich daran wachsen, wenn du dich mit Menschen triffst, die nur deiner Meinung sind? Deine Meinung wird dich nicht retten. Aber Jesus wird es. Und wenn Jesus dir alles vergeben hat, alle Schuld, die du tragen müsstest, auf sich genommen hat und dich mit Liebe überschüttet hat, dann können wir das auch bei den anderen machen, oder? Vergebt euch gegenseitig. Was heißt das genau? Ich meine, es setzt voraus, wenn es geht, vergebt einander, dass ich nicht bei mir zu Hause für mich sage, okay, ich vergebe ihm, sondern das heißt, dass wir aufeinander zugehen, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir Sachen klären, hey, was, irgendwas lief da, hey, sorry, ich habe da vielleicht ein Thema angesprochen, das war sensibel, das wollte ich nicht, tut mir leid. Ich weiß, ich habe eine Meinung über die Bibel und ich bin es gewohnt, die einfach drüber zu klatschen auf andere Menschen ohne Liebe, es tut mir leid, das war nicht meine Absicht, ich will mich bessern. Es kann bedeuten, Stolz abzulegen, zu sagen, ja, ich hatte Unrecht, ob inhaltlich oder in der Art und Weise, wie ich kommuniziere. Aber aufeinander zuzugehen und sich zu entschuldigen, den Stolz sterben zu lassen, weil es am Ende nicht darauf ankommt, ob du die richtige Meinung hattest, sondern ob du den Nächsten geliebt hast. Weil an der Liebe aneinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus. Und Isolation ist genau das, was der Feind liebt, da wo du deine Kontrolle behalten kannst. Wenn du alleine bist und glaubst, es reicht auch, wenn ich alleine meinen Glauben lebe. Ich bringe Gott meine Anliegen und das war's. Aber du wirst keinen haben, der mal drüber schaut. Du musst keine Rechenschaft ablegen, ist ja bequem. Aber gleichzeitig haben wir vorhin gelesen, die Schnur wird reißen, du wirst nicht warm. Wenn du hinfällst, ist da keiner, der dir aufhilft. Und ich sag dir, es passiert sehr schnell, dass wir hinfallen. Und wir finden dieses Prinzip nicht in der Bibel. Sprüche 18, Vers 1. Wer sich absondert, geht nur seinen eigenen Wünschen nach. Seinen Überzeugungen, seiner Meinung. Er verweigert alles, was heilsam ist. Boah, da steckt ein Schatz drin in der Gemeinsamkeit, in der Gemeinschaft. Wenn ich mich nicht zurückziehe, was kann da alles an Heilung geschehen? Wenn wir anfangen, uns zu öffnen in der Kleingruppe. Du hast nie dafür gedacht, eine alleinige Beziehung zu Gott zu pflegen. Kirche war nie dafür da, dass du dein Ding machst. Und Kirche war nicht dafür da, dass du sonntags herkommst und montags wieder deinen Alltag lebst, deine Energiereserven gegen Null gehen und du sonntags wieder in die Gemeinde kommst und das Ganze wieder von vorne beginnt. Nein, das ist nicht Kirche. Wir haben so hier im ganzen Gottesdienst heute Morgen schon erlebt, Kirche ist Familie. Und Kirche ist mehr als nur ein Sonntagstreffen. Kirche ist täglich. Täglich. Ob mit einem Mentor an deiner Seite. Weil Kirche ist, weil Jesus für uns gestorben ist, für unsere Schuld gestorben ist und der Vorhang zerrissen ist zum Allerheiligsten, ist Kirche da, wo zwei oder drei sich versammeln. Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Hey, lass uns das jeden Tag leben. Und gleich kommen wir zum Praktischen. Vielleicht denkst du dir, Alex, das ist schön und gut, du kennst meinen Kalender nicht, du als Pastor hast gut reden, du hast einen ganz anderen Alltag. Ich gehe gleich darauf ein. Aber ich will dich ermutigen, dass eben Kleingruppe, dass diese Gemeinsamkeit, diese Gemeinschaft auch in Familie zu leben ist. Wir wollen nicht einfach nur Kinder in den Gottesdienst abgeben und hoffen, bitte macht ihr. Und wenn sie nach Hause kommen, muss ich sie da irgendwie aushalten bis zum nächsten Sonntag, bis ich wieder mein Kind abgebe. Nein, du hast als Mutter und Vater hast du genauso Verantwortung für dein Kind. Es täglich zu leben, ein Vorbild zu sein. Hey, die Ehe zwischen Mann und Frau ist so eine starke Verbindung und ist so eine starke Möglichkeit, einander zu schärfen und Christus immer ähnlicher zu werden, weil wir uns einander unterordnen sollen, immer wieder den Stolz sterben zu lassen. Zu sagen, ja, stimmt, Schatz, es tut mir leid, dass wir uns da gestritten haben. Ich will dich nicht verletzen. Ich will den Streit nicht gewinnen, ich will die Ehe gewinnen. Da liegt so ein Schatz drin verborgen in der Ehe. Und in unseren Beziehungen, in Freundschaften, in Zweierschaften. Jetzt komme ich zu den vier Punkten, sind ganz praktisch, wie denn so eine Kleingruppe heute aussehen kann und welche Merkmale wichtig sind. Was ist wichtig für so eine Kleingruppe? Oder was sind Kennzeichen? Erstens, Kleingruppe ist ein Ort des Schutzes und der Heilung. Wenn wir in eine Kleingruppe kommen, uns darauf einlassen, in eine Gemeinschaft zu kommen, wo andere Menschen sind, werden wir ganz schnell feststellen, der ist ja auch nicht perfekt. Und sie ist ja auch nicht perfekt. Und soll ich euch was sagen? Ich bin auch nicht perfekt. Und wir werden feststellen, das Gras ist auf der anderen Seite nicht grüner. Wir haben alle unsere Struggles. Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Warum verstellen wir uns? Wir lieben es irgendwie so zu tun, als wären wir Menschen, die wir nicht sind. Und ich zähle mich da auch dazu. Wenn ich auf den Social Media was poste, will ich immer, dass ich gut dastehe. Nicht schlechte Seiten von mir zeigen. Ich zeige immer nur die schönen Seiten, die ich mit meiner Frau mache, unsere Ausflüge, aber nicht die schlechten. Wenn ich ein Bild vom Essen mache, richte ich alles noch schön ordentlich, um zu zeigen, dass es immer ordentlich ist bei uns zu Hause. Nein, ist es nicht. Einfach nur, weil ich dieses Bild bewahren will. Und auch ich darf da noch wachsen und geschärft werden durch andere. Deswegen darf diese Kleingruppe ein Ort sein, wo wir gemeinsam wachsen, gemeinsam uns öffnen. Und alles, was du nach außen gibst, wie wir uns vorhin gelesen, bringt Heilung. Es loszulassen, nicht daran festzuklammern, nicht zu sagen, ich kann das aus meiner Kraft, sondern es der Kleingruppe geben, die es dann gemeinsam vor Gott hinlegen und sagen, ja, Gott wird es machen. Füreinander da zu sein, ich werde das später noch genau beschreiben. Wie viel Heilung kann geschehen, wenn wir einander unsere Sünden bekennen? Zweitens, Kleingruppe ist ein Ort der Gemeinschaft. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, dass du alleine bist. Wir sind dafür gemacht, in Gemeinschaft zu sein. Und Kleingruppe und Zweierschaft und so weiter ist daher kein Programm. Es ist kein Termin. Es ist kein nice Add-on, sondern es ist Kirche. Es ist Familie. Und wir dürfen das so verstehen wie Familie. Ich will ein Beispiel bringen, wie sowas aussehen kann, weil ich sowas schon mal erlebt habe oder beziehungsweise gesehen habe von anderen. Ein kleines Beispiel, alle Namen, die ich jetzt nenne, sind fiktiv, die sind nicht echt. Fühlt euch bitte nicht angesprochen. Ich gehe jeden Tag der Woche mal kurz durch oder ein paar Tage. Montag schreibt Clara in die Gruppe von der Kleingruppe, hey, könnt ihr bitte für mich beten, ich habe morgen eine wichtige Prüfung. Und sie machen einen kurzen WhatsApp-Call, muss ja nicht lange dauern, 5 bis 10 Minuten. Klar, wir rufen einander an, beten für deine Prüfung und let's go. Dienstag schreibt Marc, mein Auto ist kaputt gegangen. Kennt sich jemand von euch aus? Und sie tauschen sich in der Gruppe aus und Peter kommt vorbei, um dem Marc zu helfen, das Auto zu reparieren. Mittwoch kommt die Kleingruppe komplett zusammen. Sie beten gemeinsam, haben Lehre, wachsen darin, singen Lieder, unterhalten sich über die Predigt und Tim öffnet sich und sagt, hey, ich habe eigentlich richtige Struggles, ich habe richtige Herausforderungen in meinem Leben. Aber ich habe gelernt, dass ich sie nicht für mich behalten soll, ich soll sie aussprechen. Könnt ihr bitte dafür beten? Könnt ihr bitte mit mir tragen, diese Last? Donnerstag, weil Tim sich geöffnet hat, öffnet sich jetzt Lara, die eigentlich kein Geld hat, aber gerne zusammen essen würde mit der Gruppe. Also organisiert die Rest der Kleingruppe ein spontanes Essen bei ihr zu Hause, wo sie einladen zum Essen und ihr eine Freude machen. Freitag schreibt jemand in die Gruppe, dass er eine Prüfung bestanden hat und teilt die Freude mit den anderen. Hey, merkt ihr was? Kleingruppe kann sein wie eine Familie, wo wir alles miteinander teilen, Tiefen und Höhen, wo wir einander tragen, einander zuhören, vergeben, einander schärfen, erbauen und ertragen. Kleingruppe ist so viel mehr als nur ein Termin in meinem Kalender. Vielleicht fragst du mich jetzt, Alex, ich habe Schichtdienst. Ich kann das gar nicht. Hey, dann will ich dich ermutigen, such dir einen flexiblen Partner oder Partnerin, der vielleicht auch Schichtdienst hat und macht eine Zweierschaft. Trefft euch zu zweit. Schreibt euch auf WhatsApp oder wo auch immer ihr kommuniziert, eure Anliegen täglich. Datet euch ab und bleibt in Kontakt. Öffnet euch gegenseitig. Ich kann nur sagen, es tut so gut. Ich habe aus meinem Studium einen echten Freund gewonnen, mit dem ich unterwegs bin. Wir haben schon früh angefangen, uns zu öffnen gegenseitig und gesagt, hey, guck mal, mein Gras ist da nicht so grün. Und er hat gesagt, hey, mein Gras ist da auch nicht so grün. Und wir haben angefangen, das zu teilen, füreinander zu beten und zu uns zu treffen. Mittlerweile haben wir einen ganzen Fragenkatalog, wo wir uns fast jede Woche treffen wollen, um diese Fragen abzuhaken. Wo wir uns fragen, wie sieht es aus mit deiner Familie? Wie sieht es aus bei dir in der Ehe? Wie sieht es aus in deiner Kirche, in deinem Glaubensleben, in deinem Gebetsleben? Nicht, um uns fertig zu machen, sondern um uns zu erbauen. Da steckt so eine Kraft drin. Und ich sage euch, da ist so eine Freundschaft draus geworden. Wir sind so verwurzelt, so eng verwachsen miteinander. Obwohl wir gar nicht so nah beieinander leben. Der wohnt ganz weit weg. Leider. Und deswegen will ich euch ermutigen, als Kleingruppe, wenn wir diese Anmeldung starten, dass ihr euch einen Ort sucht, der bei euch in der Nähe ist. Dass ihr wirklich diesen Alltag leben könnt. Dass es für euch keine Hürde ist, nochmal eine halbe Stunde Bahn zu fahren oder Auto im Stau zu stehen. Sondern dass es etwas Alltägliches wird, was ganz Normales ist. Als wären es eure Nachbarn, als wäre es eure Familie. Drittens, es ist ein Ort des Wachstums. Meine Frau hat am Morgen so ein cooles Bild gebracht, als wir am Frühstückstisch saßen. Hat gesagt, Alex, die WM geht ja los. Und eigentlich wäre der perfekte Zeitpunkt, so ein bisschen Analogien zur WM zu schaffen. Und hat gesagt, die Fußballer, sagen, keine Ahnung, Messi, ich bin nicht so fußballbewandert, ist nicht so ein guter Fußballer, weil er ein Fußballer ist. Er ist auch nicht so ein guter Fußballer, weil irgendeine Mannschaft ihn aufgenommen hat. Oder weil er viel Geld bekommt. Er ist so ein guter Fußballer, weil er eine Kleingruppe hat. Es heißt halt Verein bei ihm. Wo er sich unter der Woche regelmäßig trifft mit seinen Mitspielern, sich gegenseitig trainieren, schärfen, sich bereit machen für den Moment, wenn es soweit ist. Hey, da steckt eine Kraft und ein Geheimnis dahinter, regelmäßig sich zusammenzutreffen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wir sollen einander ermutigen. Kolosser 3, Vers 16, das Wort Christi wohnt mit seinem ganzen Reichtum unter euch. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Singt Gott von der Gnade erfüllt. Und das ist etwas, was wir tatsächlich hier sonntags gar nicht machen können. Wir können nicht an einem Sonntag komplett alles abdecken. Und jedes Thema und Nebenthema und Unterpunkt der Bibel, es geht nicht. Aber ein viel besserer Rahmen dafür sind eure Treffen. Weil da auch genau diese Themen ihr besprechen könnt, biblisch, die euch gerade beschäftigen. Und ich will euch ermutigen, nicht nur das stehen zu bleiben, was euch beschäftigt, sondern auch das anzunehmen, was euch vielleicht nicht so beschäftigt. Denn es ist nicht gesund, wenn du dich nur einseitig ernährst. Wenn du nur das isst, was dein Lieblingsessen ist, wirst du irgendwann krank. Es gibt Themen, die vielleicht unangenehm sind für dich, aber die wichtig sind für dich. Und da auch mal zu sich sprechen zu lassen, sich einander auszusprechen, auch von den anderen, was sie dann darüber denken. Wie gesagt, am Ende ist es keine Meinung, die zählt, sondern Jesus, der zählt. Den Stolz abzulegen. Und wenn es hilft, wir bieten jeden Sonntag, seit diesem Jahr, geben wir an jede Kleingruppenleiter ein Handout mit allen Bibelstellen, die wir in der Predigt verwenden, um mit Fragen zu Bibelstellen und mit Fragen für dich zum Alltag zum Mitnehmen, zum Vertiefen. Das heißt, es reicht auch, wenn du darüber sprichst, in Austausch kommst. Du musst nicht die höchste Erkenntnis haben, um eine Kleingruppe zu leiten. Ich hab Gruppen erlebt, da war jemand ganz frisch im Glauben, der hat eine Wahrheit erkannt, die ich nach Jahren des Studiums nicht erkannt habe. Weil Gott durch alles und jeden reden kann, auch durch dich. Ja, es gibt so viele Tools im Internet, es gibt Bible-Tunes. Das ist eine App, das ist so wie, er liest da immer so einen kleinen Vers aus der Bibel und geht chronologisch durch die ganze Bibel durch und teilt seine Gedanken in 10, 15 Minuten mit, die er hat, die ein guter Ansporn sind, um tiefer einzutauchen in die Bibelstellen. Unter anderem auch hier von Detlef Kühlein. Detlef Kühlein hat auch Feed Yourself ins Leben gerufen. Eine App, wo er sagt, es ist gut, dass auch jeder lernt, sich auch selbst zu ernähren und sich nicht abhängig macht von anderen, sondern mal selber zu forschen. Feed Yourself ist auch da eine Möglichkeit für eure Kleingruppen. Wenn ihr sagt, nee, das ist alles nichts für mich. Feed Yourself macht so eine gute Balance zwischen Gemeinschaft, Lehre, Action und gibt den guten, gesunden Rahmen und Vorschläge, wie ihr das gestalten könnt. Es gibt echt so viele Möglichkeiten, gerade heute. Und wenn du schon ein alter Hase bist im Glauben, nicht im Alter, im Glauben und schon viel gelernt hast, dann will ich dich ermutigen, den nächsten Schritt zu gehen und vielleicht selber eine Kleingruppe zu gründen. Ein Jünger zu sein. Das weiterzugeben, was du gelernt hast. In einer anderen Kleingruppe. Hey, wir haben es vorhin gehört. Es wäre so Hammer, wenn überall in Wiesbaden nicht weiter weg als 5 Minuten eine Kleingruppe ist. Dass wir jeden abholen können. Aber dafür brauchen wir euch. Wir brauchen Leute, die sagen, ja stimmt, es dreht sich nicht alles um mich, dass ich hier schöne Lehre empfange in meiner Kleingruppe, sondern ich bin auch dazu berufen, es weiterzugeben. Ein Jünger zu sein, Menschen zu Jüngern zu machen. Ich will dich ermutigen, wag den nächsten Schritt. Und wenn du Fragen hast, wenn du Angst hast, nein, das ist wirklich was, mach Co-Leitung. Verabrede dich mit einem anderen, dass ihr das zu zweit macht. Und schau zu, um das dann irgendwann später zu übernehmen. Und immer wenn du Fragen hast, komm auf uns Leiter zu. Wir wollen dir helfen und dir beistehen. Weil wir es als Herzschlag Gottes sehen, dass Kleingruppe Teil des Alltags ist und sein soll. Viertens, das Ort des Sendens. Ich habe darüber gerade schon gesprochen. Wir sind nicht fertig, wenn wir alles wissen über die Bibel. Alles auswendig können. Unsere Kleingruppe haben, wo wir uns jede Woche treffen. Alles ist rosarot und alles ist schön. Wir sind da nicht fertig, sondern Jesus ruft uns dazu auf, es weiterzugeben. Sonst werden wir irgendwann zu stillen Gewässern. Zu einem Sumpf. Wo kein Wasser mehr irgendwo hinwegfließt. Habt ihr mal so einen Tümpel gerochen, wie so ein Tümpel riecht? Ein Tümpel stinkt. Da kommt kein frisches Wasser nach und kein frisches Wasser wieder raus. Da findet kein Zyklus statt. Es stinkt. Und auch wir können anfangen, irgendwann zu stinken, geistlich. Ich will dich ermutigen. Mach Kleingruppe, Gemeinschaft als Fundament für alles andere. Vor jedem Dienst, vor jedem To-Do, sollte Kleingruppe, Gemeinschaft mit anderen Menschen deine Priorität sein. weil da verharrst du. Und von da ist dein Ausgangspunkt zum Senden. Von da ist dein Ausgangspunkt, wo du deine Kraft bekommst, um zu dienen. Paulus schreibt im Römerbrief 11 Kapitel lang, dass wir verstehen sollen, wer wir sind, dass wir gerecht gesprochen sind, was es heißt, zu sündigen und was es heißt, dass wir frei sein dürfen in ihm, was es mit sich bringt. Und ab Kapitel 12 fängt er an mit dem Wort nun. Nun aber, wenn du das alles verstanden hast, wer du wirklich bist, dein Fundament gecheckt hast, hey, dann komm und gib dein Leben voll hin. Wir haben letzte Woche Predigt von Stefan gehabt, hingegeben. Aber es braucht dieses Fundament und ich will dich ermutigen, dass du dieses Fundament in Gemeinschaft suchst, in Familie, in Kleingruppen, in Zweierschaft. Ihr Lieben, ich will noch für uns beten. Ihr könnt die Augen schließen. Jesus, ich danke dir, dass du uns als Familie berufen hast. Dass wir nicht hineingerufen sind in Einsamkeit oder nicht hineingerufen sind, Sachen alleine machen und managen zu müssen, sondern dass du das Zentrum bist von aller Kraft und dass du das Zentrum bist von Gemeinschaft. Da, wo zwei oder drei sich versammeln, dass du in der Mitte bist. Dass, wo wir uns treffen, dass du dabei bist und uns nicht alleine lässt. Herr, und ich bete, dass wir das verstehen. Dass wir diesen Gedanken von Familie in uns neu aufleben lassen. Da, wo wir Verletzungen erfahren haben, dass du kommst mit Heilung. Ob es jetzt Verletzung war durch Kleingruppen oder Familie, bete ich, Herr, dass du das wiederherstellst. Dass du Heilung gibst. Halleluja, Jesus. Herr, richte unser Herz neu aus. Dass es so schlägt wie dein Herz. Dass es sich sehnt nach Menschen, die noch nicht in der Kleingruppe sind. Dass es keinen Gefallen daran hat, wenn alles so ist wie immer. Herr, dass wir eine Liebe empfinden zu Menschen, die dich noch nicht kennen. Eine Sehnsucht danach, zu ihnen zu sprechen in unserem Alltag, wo wir auch sind. Und dass du täglich hinzufügst. Dass du täglich hinzufügst. Herr, wir legen alles ab, wo wir glauben, aus eigener Kraft irgendwas schaffen zu müssen. Wir legen es ab, wir legen es vor dir hin. Nimm du es, Herr. Zeig uns neu, was es heißt, Familie zu sein, in Familie zu leben. Halleluja. Amen.